Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Lassen Sie ein Wort betrachten aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Da heißt es von den Hirten, und sie kamen eilend. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Als ich noch Hilfsprediger in Bielefeld war, da habe ich viel erzählen hören von einem unbeschreiblich eindrücklichen Weihnachtsgottesdienst. Dieser Gottesdienst fand statt in der Stadt der Epileptischen, in der Anstalt Bethel. Ich denke, Sie haben eine Ahnung, was das ist. Es muss ein erschütternder Eindruck gewesen oder immer wieder sein, wenn die Hunderten von Kranken, die mit dieser schrecklichen Krankheit geschlagen sind, mit Epilepsie, sich in der großen Zionskirche zusammenfinden. Ein Strom von Elend, ein Meer von Herzeleid, und dann singt diese Schar der Elenden und Geschlagenen, singt brausend, dass dem Posaunenchor und die Orgel geradezu wegfegt, diese herrlichen Weihnachtslieder. Freude, Freude über Freude, Christus wehret allem Leide. Und jedem Gottesdienst, von dem immer wieder erzählt wird, stand dann Pastor Fritz, der bekannte Fritz von Bodelschwing, ist auch in der Ewigkeit jetzt, auf der Kanzel. Seine Predigt hatte vier Teile. Er wusste immer noch einen Teil mehr wie ich. Er hatte vier Teile. Und weil er ein Dichter war, hatte er seine vier Teile in ein Verslein gebracht. Und dieses Verslein hat er mit den Kranken eingeübt. Dieses Verslein, diese vier Zeilen, diese vier Teile, die so aus tausend Traurigkeiten, wir gehen zur Krippe still. Das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will. Meine Freunde, wir sind eine sehr andersartige Versammlung. Ich sehe ja strahlende, gesunde junge Männer, die man über Gesundheit beneiden könnte und so. Und doch, wir wollen hier nichts anderes, als was in jedem Gottesdienst geschah. Aus tausend Traurigkeiten, wir gehen zur Krippe still. Im Geist, ich sehe Dinge bildhaft vor mir, habe ich diesen endlosen Zug von Menschen gesehen, der durch Jahrtausende hindurch sich aufgemacht hat, aus tausend Traurigkeiten, wir gehen zur Krippe still. Tausende, Hunderttausende, Millionen. Sind Sie auch dabei? Sind Sie Besucher eines Weihnachtsgottesdienstes, auch schon aller Ehren wert, am zweiten Feiertag, nicht? Bei Nacht und Nebel. Aber zu wenig. Gehören Sie zu dem großen Zug derer, die sich aufgemacht haben. Aus tausend Traurigkeiten, wir gehen zur Krippe still. Ein endloser Zug aus Jahrtausenden. Und ganz an der Spitze dieses Zuges, da gehen die Hirten, von denen die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und ich habe sie im Geist auch vor mir gesehen, diese Hirten. Auf diesem Weg, wissen Sie, zwischen den Schafhürden auf Bethlehemsfeld und der Ortschaft. Auf diesem Weg durch die Nacht. Das war wahrhaftig ein Weihnachtsweg. Aus tausend Traurigkeiten, wir gehen zur Krippe still, haben sich angeschlossen. Von den Hirten können wir lernen, wie dieser Weihnachtsweg aussieht. Und das möchte ich als Überschrift über unseren Text, über unseren kurzen Text, die kamen eilend, schreiben, über die Predigt, der Weihnachtsweg. Viel Schöneres kann man darüber nicht sagen, als Bodelschwing, aus tausend Traurigkeiten, wir gehen zur Krippe still. Der Weihnachtsweg. Ich will trotz Bodelschwing bei meinen drei Teilen bleiben, nicht wahr? Es gäbe durcheinander, wenn ich auch vier machte. Der Weihnachtsweg. Erstens, er war eine Überraschung für die Hirten selber. Erstens war er für die Hirten eine Überraschung. Stellen Sie mir vor, wir hätten am Abend vor der Heiligen Nacht durch irgendeine Kulissenverschiebung im Welttheater die Hirten getroffen. Namen der lieben Hirten, Genossen, was habt ihr jetzt für Pläne? Dann hätten die Hirten gesagt, was wir für Pläne haben. Nun, wir haben Dienst. Ja, wie sieht das aus? Nun, das können wir dir genau sagen. Wir werden Feuer anzünden. Also denke ich mir das. Ich bin noch nicht Schafhirte gewesen, nicht? Wenn ich auch Pastor heiße, das heißt Hirte, nicht? Aber wir werden Feuer anzünden, dann werden wir ums Feuer sitzen und uns ein wenig was erzählen. Und dann legen wir uns schlafen. Schlafen, ihr müsst doch wachen. Nun ja, wir wachen in Schichten. Sie sagten, Alter, ich komme von 2 bis 4 dran. Dieser junge Kamerad hier und ich, wir wachen von 2 bis 4, da werden wir geweckt. Vorher wickeln wir uns in Mäntel und schlafen da unter den Sternen. So war ihr Plan, so etwa. Also, mit Daumen gefeiert, nicht? So war ihr Plan. Und dann war es ganz anders. Sie schliefen nicht. Sie wachten auch nicht bei den Schafen. Sondern sie liefen durch die Nacht auf dem Weihnachtsweg zur Krippe oder vielmehr zu dem, der in der Krippe lag. Euch ist heute der Heiland geboren. Das war ganz anders als ihre Pläne für die Nacht, nicht? Ganz anders. Das war für sie selber eine Überraschung, hatten sie gar nicht mitgerechnet. Aber nun war es so. Nein, sie hatten nicht mitgerechnet, dass sie, wenn die Mitternacht vorbei sei, auf dem Weihnachtsweg seien. Aber nun war es so. Und meine Freunde, so ist es bei allen denen, die sich aufgemacht haben zu Jesus. Sie müssen sich über sich selber wundern. Sie hatten sich ihr Leben eigentlich anders gedacht. Sie hatten eigentlich nicht mitgerechnet. Sind sich selber ein Rätsel und Überraschung. Wie kommt das, dass ich auf einmal auf dem Weihnachtsweg bin, auf dem Weg zur Krippe? Ich glaube nicht, dass jeden Mensch auf dem Weihnachtsweg gewesen ist oder dass er sich selber ein Wunder war. Und ich kenne ja viele von Ihnen hier. Ich sehe so manches Gesicht, das ein Elternhaus kommt, wo man nicht in die Kirche kommt, wo Jesus verhältnismäßig unbekannt war. Ich sehe viele von Ihnen, die auf ganz anderen Wegen gingen, die ganz andere Pläne hatten. Wollen wir in dieser Stunde uns nicht mal wundern, dass wir hier sind? Dass wir auf dem Weihnachtsweg sind? Sehen Sie, als ich darüber nachdachte, fiel mir auf einmal, wie es manchmal so geht, so eine ganz, ganz versunkene Erinnerung aus meiner Jugend ein. Nicht lange zurück. Das war im Ersten Weltkrieg. Da marschierte unser Regiment hinter der Front durch Belgien. An anderen Fronteinsatz. Wir marschierten nur nachts. Nun waren wir 2 junge Offiziere, wir waren schon Batteriechefs, weil alles tot war, von der 4. und 5. Batterie. Wir zogen vor unserem Haufen her. Um uns Bewegung zu machen, waren wir abgesessen von den Pferden und führten seinen Zügel hinter uns her. Es war so, wir zogen durch Gent. Fiel mir auf einmal wieder ein, wie unser Gespräch auf einmal drauf kam, dass mein Vater ein Pfarrer sei. Merkwürdig, sagt mein Kamerad, dass es sowas noch gibt. Ja, sage ich, finde auch komisch. Ich finde es komisch, da bei dem sind wir Leute in der Kirche, aber, ja, sagt mein Kamerad, aber überholt ist das nun doch. Und nun sprachen wir dabei davon, dass die Sache mit dem Christentum ja nun wirklich zu Ende sei. Diesen gescheiter und gebildeter und denkender junger Mann, ja, das wir ich nicht ernst nehmen könnte. Gott, ja, für Hochzeiten und Trauungen und Beerdigungen und Weihnachten, Klingglöcklein und so, so ganz nett nicht. Aber ernsthaft für einen jungen Mann im Leben unbrauchbare Angelegenheit. Ich erinnere mich, wir sprachen gar nicht hochmütig darüber, sondern eher so ein bisschen traurig, dass so eine nette Sache, die unsere Väter noch beschäftigt hat, nun auch zu Ende sei. Meine Freunde, da hätte ich mir nicht träumen lassen in jener Nacht, dass ich ein halbes Jahr später, knapp ein halbes Jahr später, keine größeres Verlangen kennte, als Jesus zu kennen und Jesus zu gehören. Ich hätte mir nicht träumen lassen auf diesem Wege. Verzeihung, wir haben oben einen Kindergarten, wollen Sie das Kleine nicht eben raufbringen? Es stört nicht nur Sie, sondern uns alle ein bisschen, wissen Sie? Oben ist ein Kindergarten, zweiten Stock. Nehmen Sie mal, Frau Schelten, bringt es euch mal auf, ja. Komm, das ist eine schreckliche Sache, das macht uns alle krank. Nicht, also nichts zu machen, dann machen wir weiter. Kommen Sie. Es ging mir wie den Hirten. Keine Lebenspläne in der Richtung gehabt. Und nun war man auf dem Weihnachtsweg und wusste nichts Dringlicheres als, ich muss Jesus selber haben, ich muss Jesus selber sprechen. Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, dass die Kanonen, die hinter uns herrasselten, kurze Zeit später überholt seien und die Uniformen und die Orden, auf die wir so wild waren, dass das alles überholt sei. Aber dass es in der Welt nichts Aufregenderes und Aktuelleres gäbe, als die Botschaft, euch ist heute Heiland geboren. Es geht, glaube ich, allen so, die auf den Weihnachtsweg zu Jesus kommen, dass sie sich selber ein Wunder und ein Rätsel sind. Ihre Pläne sahen ursprünglich anders aus. Wissen Sie, der große Mathematiker Blaise Pascal, dieser herrliche Franzose, hat so einen Haufen Zettel hinterlassen, zusammengestellt sein Buch, die Pensées. Und da schildert er in abgerissenen Sätzen, geradezu erschüttert, dieser große Geist, darf ich so ausdrücken, sein Erlebnis auf dem Weihnachtsweg. Wie er in einer Nacht Gott begegnet. Nicht der Gott der Gelehrten und Philosophen, schreibt er da. Nicht ein ausgedachter Gott. Gedankenstrich sind nur Satzfetzen. Der Gott der Geschichte, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott in Jesus Christus. Von ihm habe ich mich getrennt. Möge ich nie von ihm getrennt sein. Möge ich nie von ihm getrennt sein. Man spürt, hier ist ein ganz großer Geist auf einmal aufgewacht und auf den Weihnachtsweg gekommen. Ich muss Jesus haben. Möge ich nie von ihm getrennt sein. Lassen Sie uns nochmal zurückkehren zu den Hirten. Sehen Sie, diese Hirten, die hatten viele Gründe, nicht nach Bethlehem zu gehen. Ihre Pflicht hielt sie bei den Schafen fest. Und ich kenne viele Leute, die nicht selig werden, weil sie irgendwelche Pflichten haben, die sie hindern, ihrer Seelenseligkeit zu suchen. Als alte Soldaten, verzeihen Sie, sprach man von der verdammten Pflicht und Schuldigkeit. Dies ist die verdammte Pflicht, die in die Verdammnis führt, die uns hindert, das Wichtigste zuerst zu tun, nämlich Jesus, die Offenbarung Gottes, unserer Seelenseligkeit zu suchen. Die Hirten hatten viele Gründe, nicht nach Bethlehem zu gehen. War das nicht eine unverständliche Sache mit dem Engel? Wenn ich Hirten gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja nun, warum kommen die zu uns? Lass erst mal zu Augustus gehen. Und schließlich haben sich die Theologen noch gar nicht geäußert zu der Geschichte. Wir können doch da nicht anfangen, ehe der Superintendent sich dazu geäußert hat. Wie kommen wir dazu, hier voranzugehen, um Wege nach Jesus? Nicht? Mit Selbstverständlichkeit hätte er so reden sollen. Sie hatten viele Gründe, nicht zu gehen. Und sehen Sie, diese Gründe, nicht auf dem Weihnachtsweg zu sein, waren alle über Bord gegangen in dem Augenblick, wo doch heiliger Ruf sie traf. Das ist ein Wort des Paulus. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Oh, dieser heilige Ruf. Haben Sie eine Ahnung von? Dieser heilige Ruf kam an die Hirten durch die Engel. Der Apostel Paulus kriegt ihn durch den auferstandenen, erhöhten Herrn selber bei Damaskus. Ich habe ihn nicht gekriegt durch einen Engel, noch auch nicht, indem ich den Herrn sah. Ich habe den heiligen Ruf bekommen durch einen gewaltigen Schrecken, als ich sah, dass ich in die Hölle komme. Man kann, wenn einem die Augen aufgehen, Angst bekommen vor Gott. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, wird er ernten. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Ich stand von der Verderbensernte. Da habe ich Angst bekommen. Das war der heilige Ruf. Ganz anders ging es bei Ter Stegen, dem Großen. Aber verzeihen Sie, dass ich mich in so eine Reihe reinstelle mit Hirten und Ter Stegen. Aber man kann diese Dinge immer nur zeugnishaft sagen. Bei Ter Stegen war es so, er sagt, durch Liebe sanft und stark gezogen, neigt sich mein alles auch zu dir. Den traf der heilige Ruf, in dem einfach die Liebe Gottes in Jesus ihn glühend berührte. Vielleicht trifft den einen der heilige Ruf so, dass er mit seinem Leben einfach nicht mehr fertig wird und sagt, ich verzweifle, wenn ich nicht Hilfe bekomme. Wie viele meiner jungen Freunde haben so den heiligen Ruf bekommen, man wurde mit dem Leben nicht mehr fertig. Und vielleicht sind kluge und nachdenkliche Leute hier, die den heiligen Ruf so hörten, dass sie einfach, darf ich beinahe sagen, mit dem Intellekt erkannten, dieser Jesus ist in Wahrheit die Offenbarung Gottes und ich liege schräg und bin blind und dumm, wenn ich nicht auf den Weihnachtsweg komme zu ihm. Wie dieser heilige Ruf auch uns trifft, lieben Freunde, wenn er uns trifft, dann müssen wir laufen. Und dann ist allen eins gemeinsam, man ist sich selber ein Wunder und eine Überraschung, dass man auf diesen Weg gekommen ist. Und wenn ich jetzt mal sagen würde, sollen mal 10 Männer aufstehen und davon erzählen, wie sie sich selber ein Wunder und Überraschung sind, dass sie auf dem Wege sind, dann würden 20 und 30 aufstehen. Aber ich muss ein zweites sagen, der Weihnachtsweg. Die Hirten waren sich selber eine Überraschung. Und jetzt zweitens. Auf dem Weihnachtsweg ist man, auf dem Weihnachtsweg ist man zwischen Gewissheit und Erwartung. Sehen Sie, ich predige so gerne am zweiten Feiertag. Da ist so der sogenannte Weihnachtsrummel so ein bisschen verlaufen. Sie sind ausgeruht, gut gegessen, gut geschlafen. Und da kann man so ein bisschen die nachdenklicheren Dinge am zweiten Feiertag behandeln. Und zu denen gehört das, was ich jetzt sagen will. Zwischen Gewissheit und Erwartung. Sehen Sie, ich sehe im Geist die Hirten nach Bethlehem laufen durch die Nacht. In ihren Herzen sind zwei fast widerstrebende Gefühle. Auf der einen Seite eine ganz große Gewissheit. Jetzt ist der Heiland da. Er führt die Sache meiner Seele. Ich darf jetzt ruhen. Jetzt nimmt er mein Leben in die Hand. Jetzt darf ich ruhen. Und auf der anderen Seite eine ganz große Erwartung. Wie wird es in Bethlehem sein? Wie wird er auftreten? Und das bringt sie in die Unruhen ans Laufen. Verstehen Sie? Zwischen Gewissheit, die Stille macht, und zwischen Spannung, die an in Unruhe versetzt, dazwischen stehen sie. Nein, beides ist vorhanden. Und nun, denken Sie mal, diese Hirten auf dem Weihnachtsweg waren eigentlich die allererste Christengemeinde. Die allererste Gemeinde Jesu Christi. Diese paar Hirten, ich weiß nicht, wie viele es waren, ihre Namen sind nicht bekannt. Tolle Sache. Dieses Häuflein, die erste Gemeinde Jesu Christi, das ist die Kirche. Das war damals die Kirche. Das war die Kirche, die paar Hirten, nicht? Und sehen Sie, die zeigen uns, wie Kirche aussehen sollte. Zwischen Spannung und Erwartung und ganz großer Gewissheit. Und indem ich das jetzt so ausspreche, werde ich ein ganz klein bisschen traurig. Wenn ich so unsere Kirche ansehe, dann finde ich weder eine große Gewissheit, noch finde ich eine große Erwartung. Jetzt will ich in Klammer was sagen, da dürfen Sie abschalten. Für die, die sich, sagen wir mal, interessieren für geistliche Strömungen. Ab und zu war das ein oder andere da. In der Orthodoxie oder im heutigen Fundamentalismus, da haben sie die Gewissheit. Zementierteste Gewissheit. Aber es ist keine Spannung und Erwartung drüber. Und dann haben sie auch ab und zu Spannung und Erwartung, wie beim Social Gospel des Amerikanismus oder in einem unruhigen Pietismus. Da ist ein Laufen, Rennen, Jagen. Aber es ist keine Gewissheit, kein Ruhen. Da mal zu. Sehen Sie, die Hirten zeigen, wie Kirche Jesu Christi aussehen müsste. Gewissheit und Erwartung. Ruhe und Spannung. Lieben Freunde, was reden wir von Kirche? Kirche sind wir. Darf ich mal fragen, wie sieht denn unser Christenstand aus? Wie sieht denn unser Christenstand aus? Ist da was zu sehen von Spannung und Erwartung? Lassen Sie mich, wie das aussieht, einmal einen ganz, ganz, ganz schlichten Beispiel deutlich machen. Christen zwischen Spannung und Erwartung. Sehen Sie, in der Anstalt Beugen bei Basel hat im großen Segen gewirkt ein Inspektor Zeller. Und er war später gelähmt und hat dann 13 Jahre im Fahrstuhl in noch größerem Segen gewirkt. Und dieser Inspektor Zeller hat einmal eines Morgens seinen Freunden und Brüdern erzählt. Wir sind mit unserer Gruppe, so eine Kinderanstalt, nicht so Waisenkinder und so. Wir sind mit unserer Anstalt, erzählt er augenblicklich, so in großer Not. Ungeheure Probleme. Wen kaputt und ich fragen und so, ne? Ungeheure Probleme, die mir den Schlaf rauben. Und da habe ich, so erzählt Zeller, gestern Abend gebetet. Lieber Heiland, du hast mich doch mit deinem Blut erkauft zu deinem Eigentum. Jetzt gehöre ich doch dir. Jetzt gehöre ich doch dir. Und du hast mich zu dir gerufen, hast mich angenommen und mir das Siegel des Geistes gegeben. Ich gehöre dir und darum gehören auch meine Sorgen dir. Und weil sie zu schwer sind, lasse ich sie dir ganz alleine. Ich werf sie auf dich. Amen. Und dann habe ich schön geschlafen. Und dann fuhr er fort. Und wie ich heute Morgen aufgewacht bin, da war ich richtig, ich sag's der Schweiz, wunderfitzig, also neugierig, wie das der Heiland wohl hinkriegt, dass er uns durchbringt. Da war ich richtig neugierig, wie er das hinkriegt, dass er uns durchbringt. Sehen Sie, da haben Sie beides beieinander. Wundervolles Ruhen, Gewissheit, ich gehöre doch dir. Und die Erwartung, jetzt bin ich mal gespannt, wie seine starke Hand offenbar wird. Und sehen Sie, so sollte der Weihnachtsweg, Christ auf dem Weihnachtsweg aussehen. Gewissheit und Erwartung. Lassen Sie mich noch ein bisschen unterstreichen, ist so wichtig. Gewissheit. Wir haben eine größere Gewissheit als der Engel, als die Hirten. Die wussten nur, Jesus ist kommen. Wir haben eine größere. Ich weiß, dass der Sohn Gottes für mich gestorben ist und für meine Schuld bezahlt hat und mich versöhnt hat durch das Opfer seines Leibes. Ich weiß, dass er auferstanden ist und mich erwählt und berufen hat. Wir dürfen das innere Zeugnis des Heiligen Geistes haben, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Oh, wir dürfen große Gewissheit haben. Große Gewissheit. Größer als die Hirten. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir solche Gewissheit haben. Aber, lieben Freunde, zugleich Erwartung. Erwartung und Spannung. Ich kann es nur eben skizzieren. Der Paulus sagt zum Beispiel, dass Gott seine Kinder führt von einer Klarheit zur anderen. Wir dürfen zum Beispiel wie auf dem Weihnachtsweg gerade so gespannt sein, zu welcher Klarheit des Geistes wird er mich heute führen. Von einer Durchhilfe zur anderen. Wir dürfen erwarten, wie wird er mich heute durchbringen. Was wird er heute an mir tun? Wie wird er heute seine Hand zeigen? Ja, wir dürfen überhaupt erwarten, dass er in Herrlichkeit wiederkommt. Welches Erwarten? Und die Bibelfreunde, darf ich eben noch sagen, sehen Sie, es gibt ein Wort im ersten Petrusbrief, wo dasselbe ausgesprochen ist. Stille sein, Gewissheit und Erwartung. Da sagt Petrus, wartet und eilet zur Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Ganz gewiss warten, ich bin erkauft und er kommt. Und eilet! Da ist noch einiges zu tun vorher. Gewissheit und Spannung und Erwartung. Was ist das für ein interessantes Christenleben, dem das beide ist? Und wie schrecklich langweilig ist ein Christenstand, wo das eben nicht ist, ne? Und ich fürchte, es gibt heute so viel verstaubten, langweiligen Christenstand, da ist keine Gewissheit drin, keine strahlende und keine Erwartung drin, dass kein Mensch weit in 7 Meilen Umkreis Lust kriegt, diesen Christenstand nachzumachen, ne? Schauen Sie auf die Hirten in dem Augenblick. Hier, Sie sind die wahre Kirche. Aber lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Der Weihnachtsweg war für die Hirten selber eine Überraschung. Zwischen Gewissheit und Erwartung und noch kurz ein letztes. Der Weihnachtsweg aus Nacht zum Licht. Aus Nacht zum Licht. Ich habe im Geist die Hirten vor mir gesehen. Ich glaube, es war ein sehr, sehr unbequemer Weg. Nur ihr macht es in so einem Fall einfacher, Taschenlampen, nicht mehr zuck, zuck, dann ist alles hell. Aber damals gab es keine Taschenlampen. Und Straßenlaternen auch nicht. Muss das eine Zeit gewesen sein, wo keine Straßenlaternen gab, nicht? Und die konnten nicht einfach in Omnibus steigen. Ich war einmal nach Bethlehem, Marktplatz, das gab es auch nicht. Da musste man laufen über Berg und Tal auf Wegen, die noch kein Mensch richtig gemacht hatte, die nur von Schafen oder Karren ausgefahren und getreten waren. Und dann die Suchen durch die Nacht in Bethlehem. Der Engel hat ja vergessen, genaue Adresse anzugeben. Da beschwert sich die Post schon, wenn das einer tut. Nicht? Und die Engel hatten nicht gesagt, ich war Bahnhofstraße 13 in Bethlehem. Nun mussten sie da rumsuchen und fragen, bis sie in der Garage da das Kind gefunden haben. Sehr unbequem. Dies Laufen durch die Nacht. Aber dann kam doch der Augenblick. Da sahen sie mit vom Geist erleuchteten Augen das Kind. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Als ich das ansah, dieses Laufen durch die Nacht bis zum seligen Finden, da begriff ich, der Weihnachtsweg ist der normale Weg der Christen, derer, die dem Herrn Jesus gehören. Denn das ist immer ein Weg durch die Nacht bis zum seligen Ziel, wo man ihn sieht von Angesicht zu Angesicht. Mach mit keinem Streit über Zukunftshoffnungen, aber das hat mir die Bibel gezeigt, dass in dem Augenblick, wenn die dunkelste Nacht des Todes über mich kommt, ich aufwachen darf an seinem Angesicht. Dann sehe ich ihn, wie die Hirten ihn sahen, ihren Heiland. Sehen Sie, der ganze Weg der Christen ist ein Weihnachtsweg. Das ganze Leben der Christen ist ein Weihnachtsweg. Es ist ein Weg durch die Nacht. Sehen Sie, durch die Nacht wurden die Hirten geleitet nur von einem, nämlich von dem Wort des Engels, von dem Wort Gottes. Und so werden wir die Nacht unseres Lebens geleitet durch das Wort Gottes. Wer dieses Licht nicht hat, der tut mir schrecklich leid. Damit fing bei mir das Licht an, dass ich die Bibel fand, die meine Mutter mir im Gepäck geschmuggelt hatte. Und da stand vorne drin, dein Wort ist meines Fußes Leucht und Licht auf meinem Wege. Durch die Nacht unseres Lebens haben wir hier ein Licht. Aber es geht durch Nacht. Was meinen Sie wohl, wie viele dunkle Nachtstunden auf uns warten im kommenden Jahr? Und wie viele verzweifelte Stunden liegen hinter uns? Wenn das alles sein soll, überhaupt nur für einen Weltmenschen, die es laufen durch die Nacht, hat mich schaudert, wie schrecklich ein Leben ohne Jesus ist. Wie schrecklich, nicht? Und ist das herrlich, dass die Hirten ganz gewiss wussten, wir werden ihn finden und ihn sehen. Und so dürfen Christenleute ihren Weihnachtsweg gehen. Wir wandeln hier im Glauben, sagt Paulus, aber dann kommt die Stunde, wo wir im Schauen sind. Wo wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, wo alles, was mich hier bekümmert, bedrückt und verzweifelt macht und schwermütig hinter mir liegt, wo er selber die Tränen von unseren Augen wischen wird. Sehen Sie, es hat mich sehr bewegt, dass die Geschichte der Hirten damit endigt. Sie priesen und lobten Gott. So endigt der Weg durch die Nacht. Sie priesen und lobten Gott. Und da war mir's. Das ist ein Bild, dies Preisen und Loben, für das es in Offenbarung steht. Kinder Gottes wandeln durch die Nacht dieser Welt, aber das Ende ist, und ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte von dem Thron Gottes und des Lammes, schrien mit großer Stimme und sprachen, heil sei unserem Gott und dem Lamm. Das ist dann, wenn wir schauen, wenn wir es gefunden haben wie die Hirten, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das, was ich eben sage, dass der ganze Christenleben ein Weihnachtsweg sei, von der Nacht zum Schauen des Heilandes im Lichte, ist in einem wunderschönen Weihnachtsvers ausgesprochen. Jesu Christ, dein reines Licht, leuchte unseren Schritten, bis mein sterblich Auge bricht und ich ausgelitten. Und in ewiger Weihnachtswonne schauen darf der Sonnensonne mit verklärtem Gesicht, Jesus Christ, dein reines Licht. Wir wollen beten. Ach Herr, gib doch unserem Leben dieses herrliche Profil, dass wir nicht durch die Welt nur getrieben werden, sondern Leute auf dem Weihnachtsweg sind. Dass durch alle Nacht das vor uns steht. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns hier entgegengekommen bist in diese Welt. Amen.